Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
In der heutigen Folge feiern wir eine Premiere und versuchen uns an einem neuen Medium. Wir sprechen über das am meisten erwartete Motorrad für die Saison 2024. Es gibt einen kurzen Exkurs in die MotoGP und wir klären die Frage, ob man mit 170 PS auch im Gelände Spaß haben kann.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So Leute, da haben wir es wieder. Jan freut sich. Das ist so zum Beginn.
Ja.
Das ist genau dein Ding. Besonderes Setup.
Komischer Einstieg auch. Ganz unnormales Intro. Normalerweise obliegt es ja mir. Boah, ich habe immer noch Wortfindungsstörungen.
Das ist schon überhaupt gar kein Problem.
Aber für die, die jetzt gerade nur zuhören, warum sage ich das? Die müssen erstmal verstehen, es läuft hier gerade eine Videoaufnahme. Das ist der erste Podcast, den wir überhaupt seit mindestens anderthalb Jahren mal wieder face-to-face machen. Sonst ja immer nur im Remote-Setting. Du in Darmstadt, ich in München. Jetzt hast du mich hier besucht in München und wir sitzen zusammen in meinem Wohnzimmer und haben Kameras mitlaufen. Wenn es denn funktioniert, das wissen wir auch nicht so genau. Ich bin ja dankbar, dass ich hier eine YouTube-Größe mit Michel neben mir sitzen habe, der dann auch mit einer Kamera ankommt, dann aber feststellt, ja, die kann immer nur 30 Minuten filmen, weil dann überhitzt sie. Deswegen haben wir parallel auch noch ein Handy laufen und die große Frage, ob das technisch dann funktioniert. Auch anderes Mikrofonsetting. Apropos, warum hast du nur keinen Büschel auf deinem Mikrofon?
Ich brauche keinen Büschel. Der Büschel, den brauchst du eigentlich nur als Windschutz sozusagen. Das spielt da drin aber überhaupt gar keine Rolle und den habe ich bei dir halt einfach immer dran. Bei dem Ansteckmikro, was ich jetzt benutze, habe ich normalerweise noch ein externes Lavaliermikro mit dabei, deswegen ist da kein Büschel dran. Also brauchst du dich, spielt auch für unser Setup hier drin überhaupt gar keine Rolle. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Das hat natürlich einen größeren Hintergrund, einen größeren Sinn. Ich bin natürlich nicht nur für diese Podcast-Aufnahme hier nach München gereist und sitze jetzt in Jans schickem Wohnzimmer. Das ist tatsächlich ein Punkt für diejenigen, wenn das tatsächlich mit dieser Aufnahme klappt, schaut euch das auf Spotify unbedingt an. Vielleicht haben wir das auch irgendwann auf YouTube. Da habt ihr mal einen Blick in Jans schicke Münchner Wohnung geworfen, zumindest in die Wohnzimmer-Couch-Ecke. Genau, und wir sind aus einem sehr wichtigen Grund hier und der hat natürlich mit euch zu tun, mit der Community, denn wir haben unsere Gasgeflüster-Community-Spenden gestern Abend massiv auf den Kopf gehauen, die wir jetzt über die letzten, wann haben wir das erste Mal auf? Einen Aufruf gestartet vor 6 Monaten. Sowas, wie kam das? Der PayPal-Link gibt es schon länger.
Den PayPal-Link gibt es und irgendwann haben tatsächlich sich Leute gemeldet und gesagt, hey, sie würden uns gerne unterstützen. Haben das gemacht. Wir haben das erbärmlich weiter ausgenutzt, aber waren ultra dankbar und jetzt wirklich, wir haben uns anderthalb Jahre oder fast gar nicht, ne, doch, bei der Ausfahrt haben wir uns gesehen.
Ja.
Aber sonst hier in München ist es mindestens 2 Jahre her, würde ich sagen, dass wir uns gesehen haben.
Ja.
Jetzt gab es gestern den Anlass, der Michel ist samt Freundin hier vorbeigekommen. Und gestern haben wir mal richtig auf die Kacke gehauen. Das kann man gleich mal so sagen. Es war wild. Meine Stimme ist vielleicht auch noch ein bisschen basslastiger als sonst. Es gibt Videomaterial dazu. Ein bisschen was war auch auf Instagram zu sehen. Aber heute Morgen habe ich dann auch ein Video entdeckt auf meinem Handy. Da weiß ich noch nicht, ob wir das veröffentlichen können. Checkt auf jeden Fall mal den Instagram-Account zu dieser Folge. Vielleicht ist es da drin. Das muss ich mir nochmal gut überlegen. Das Traurige daran ist, der Michel steht da und dem würdest du sofort einen Autoschlüssel in die Hand drücken. Und ich stehe da und dem würdest du vielleicht den Schlüssel für den Sarg oder so in die Hand drücken, in dem ich mich da eigentlich legen kann. Ich war komplett tot.
Bin auf jeden Fall die Zimmerkarte für die Betty Ford Klinik, Rehab, so Alkoholkonsum des Todes.
Ja, war wild. Also nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Es war ein glorreicher Tag. Wir waren auch wandern oben auf dem Berg. Das Wetter hat es nicht mehr hergegeben zum Motorradfahren. Das ist vielleicht auch mal die Einstiegsfrage. Wir haben jetzt Oktober. Während wir aufnehmen, ist draußen auf einmal von irgendwie 26 Grad am Freitag auf 9 Grad hier am Sonntag, es ist Sonntagmorgen, runtergefallen. Das ist ja der Wahnsinn. Es regnet, es ist nass, kalt, unangenehm. Glaubst du, das war's mit der Motorradsaison?
Ich glaube, wir werden noch die eine oder andere Woche bekommen. Ich denke, jetzt so Richtung Ende Oktober, Anfang November wird es auf jeden Fall nochmal brauchbar werden. Und ich muss aber sagen, ich finde das mit dem Wetter eigentlich gar nicht so verkehrt, weil wir hatten jetzt die letzten Wochen ja wirklich noch so herausragend gutes, vor allen Dingen hier in Süddeutschland, mega warmes Wetter. Es war ja hochsommerlich, also in der Ecke Baden, wo meine Familie zu Hause ist, da waren es ja 30 Grad am Freitag noch oder am Donnerstag. Da fühle ich dann halt auch nicht so richtig, das ist mir dann auch irgendwie zu komisch. Und ich bin ein großer Freund des Herbstes und magst halt auch, wenn es morgens kalt ist und dann tagsüber schön wird. Das ist ja auch mega geil, auch mit den Farben und dem Licht zum Motorradfahren und die Luft riecht ganz anders.
Ja, finde ich zum Beispiel aber überhaupt
nicht. Finde ich mega.
Also, ich bin schon bei dir, sieht schön aus und so weiter, aber du hast halt auch wieder Laub auf der Straße. Ultra gefährlich, fährst um die Kurve, liegt da Laub rum, ist ein bisschen nass, kannst du direkt Schmierseife auch nebendran schütten, kommt das Gleiche drauf raus. Muss man immer aufpassen, bisschen anders als im Hochsommer.
Absolut. Und was Kritikpunkt am Herbst sozusagen, man kann es natürlich nicht ändern, aber kritisieren kann man es ja oder anmerken, das mit den Blättern so finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil wenn man angepasst den Bedingungen fährt, so, dann ist das ja eigentlich kein großes Problem. Was mich aber tatsächlich bei Frühjahrs- und Herbstfahrten mega nervt, ist die Sonne. Die steht nämlich,
ja,
die steht sautief.
Ja.
So, ne? Du fährst mit einem dunklen Visier, bist du oftmals angeschissen, weil es halt ja doch nicht ganz so hell ist, ne, und relativ früh dunkel wird. Und morgens halt erst spät hell, so, das ist irgendwie nicht so geil. Aber du brauchst es eigentlich, weil die Sonne halt oft so tief steht, dass dir halt die Augen ausbrennt, so gefühlt, ne? Und du hast viel krassere Licht- und Schattenwechsel, gerade wenn du irgendwie so in diesen Mittelgebirgswaldregionen unterwegs bist. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber so drum und dran, dass ich fahre nicht.
Geil, eben so, ah, schön und morgens kalt und ganz
ja,
Wetter
das,
und so.
Das ist ja auch
aber
cool.
Das Licht
aber,
ist fürchterlich.
Das ist ja auch cool, aber die, ne, es gibt ja irgendwas, also es gibt immer irgendwas zu nörgeln, so, ne, das ist, das ist ja auch eine unserer Paradedisziplinen, über irgendwas ranten, was einfach vielleicht gar nicht nötig ist, worüber man ranten sollte.
Da können wir gnadenlos auch weitermachen, das ist eine hervorragende Überleitung, denn auch sozusagen Herbstfahrten brauchst du irgendwie ein Motorrad, wo das dann auch mit den kalten Temperaturen ein bisschen besser geht. Und über sich irgendwas aufregen, was es eigentlich gar nicht wert wäre. Damit kommen wir zur BMW R1300 GS.
Was für ein harter Cut.
Ja.
Und vor allen Dingen, warum Rant? Jetzt an der Stelle? Jetzt bin ich ja gespannt. Also warum aufregen? Also,
hast du die gesehen?
Ja.
Also ich versuch's mal objektiv. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. BMW hat die neue GS vorgestellt. In diesem Podcast war die GS ja schon ein paar Mal Thema. Da gab es auch ein paar Kritiken, die mich erreicht haben. Ich sollte mich darüber nicht so aufregen, über dieses Motorrad oder darüber ablästern. Und deswegen versuche ich das jetzt auch mal nicht zu machen, sondern sehr objektiv an die Sache ranzugehen. Also es gab die neue Live-Vorstellung. Wir behandeln hier nicht jedes Motorrad, das neu vorgestellt wird, aber ich glaube, die GS ist immer ein Thema, weil das das meistverkaufteste Motorrad weltweit, glaube ich sogar, ist. Auf jeden Fall in Deutschland.
Also weltweit mit Sicherheit nicht, weil die ganzen japanischen bzw. chinesischen Hersteller, ich glaube, einfach viel mehr Drehzahl haben, was die Länge angeht. Aber für den deutschsprachigen Markt sowieso und auch für den europäischen Markt ist dann einfach eines der wichtigsten Motorräder. Also selbst auch nordamerikanisch.
Deswegen müssen wir mal kurz drüber sprechen. Es wurde halt eben vorgestellt und ich muss ganz objektiv sagen, die ist einfach richtig hässlich.
Ich finde es so witzig, weil ich muss sagen, für eine BMW GS, das ist glaube ich so die erste BMW GS, von der ich sage, ja, geht in Ordnung. Ah, ich finde es so witzig, weil das Motorrad hat mich optisch sprichwörtlich wirklich begeistert, weil es halt einfach sehr weit weg von dem ursprünglichen letzten GS-Design ist und einfach wirklich so ein Design-Quantensprung in die Moderne oder in die Gegenwart gefühlt so ein bisschen ist. Also ich finde es nicht verkehrt. Ja, aber da sind wir wieder, der Klassiker zwischen uns beiden. Ich finde irgendwas super cool und Jan versteht es überhaupt nicht oder umgedreht.
Hatten wir lange nicht mehr. Wer ist Team Jan? Wer ist Team Michel? Schreibt uns gerne mal dazu, wie ihr drauf blickt. Aber worauf ich hinaus will, ist, okay, das eine ist Design, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, haben wir schon oft gesagt. Ich glaube, da haben wir auch mal eine separate Folge zu gemacht. Aber es geht ja auch um die technischen Details. Und ich muss halt sagen, es ist einfach so langweilig. Findest du nicht? Also irgendwie gab die R1100, R1150, R1200, R1250, R1300. So, okay, also denen fällt nichts anderes ein, also machen sie 50 Kubik irgendwie drauf, ja? Haben sie jetzt auch wieder gemacht. Und wenn du dir sonst die technischen Spezifikationen anschaust, ja, die haben die leichter gebaut, ich glaube 12 Kilogramm.
Das ist bei 8 leichter geworden, ja.
Ja, gut, aber auch einfach einen Liter vom Tank weggenommen.
Ja, was 800 Gramm sind vielleicht so.
Ja, gut, aber ist jetzt die Ingenieurskunst, naja, aber gut, ich will überhaupt nicht drüber lästern, haben sie bestimmt toll gemacht. Aber was ich einfach so krass finde, und das ist jetzt gar nicht so ein GS-typisches Ding, sondern, weiß nicht, ist ja irgendwann auch mal in der Evolution, die sich dann nicht mehr wirklich bemerkbar macht. Was wird denn beworben? Okay, das Gewicht ist ein wirklich fahrdynamisches Ding sicherlich, wird einen Unterschied machen für die Leute. Die 50 Kubik, da frage ich mich, die hat jetzt auch noch mal einiges an PS mehr. Ich glaube, die hat über 140 PS jetzt.
Durchaus. Also ich muss dich hin, das ist ein wichtiger und witziger Punkt an der Vorstellung der neuen GS. Da wollte ich jetzt gerade gleich noch drauf eingehen. Ich habe mich noch gar nicht mit den Zahlen beschäftigt. Und das Verrückte ist, dieses Motorrad ist das erste BMW-Motorrad, glaube ich, das beim Händler steht, bevor die Journalie und die Presse Zugang dazu hatte. Es gab so eine Vorstellung, eine Präsentation im Werk, ich glaube im Rahmen von dieser BMW-Motorradwelt-Eröffnung auch in Berlin.
Ja.
Da waren auch ganz viele Journalisten im Werk und haben sich quasi angeguckt, wie das Bike gebaut wird und das da vom Band läuft sozusagen. Ne? Aber gefahren ist es, glaube ich, noch so gut wie niemand. Und es gab noch keine offizielle Pressepräsentation, wie das so typischerweise ist, irgendwo in Spanien und so. Ne? Und es gibt jetzt halt schon sehr, sehr viele Kunden, die es fahren konnten und Videos produziert haben, zum Beispiel, was eben beim Händler stand. Aber um auf deine Fragen zurückzukommen, ich habe tatsächlich von den Zahlen, Daten, Fakten noch gar, also ich weiß, sie ist leichter, ich weiß, sie hat mehr Leistung und mit mehr habe ich mich tatsächlich noch gar nicht beschäftigt, weil dann auch.
Bin ich ja heute mal in der Oberhand sozusagen.
Absolut.
Also sie hat, ich glaube, es sind 146 PS, schlag mich tot. Nee, macht sie aber nicht, wenn ich falsch liege, weil ich liege ziemlich sicher falsch. aber auf jeden Fall mehr, wo ich auch immer diese Frage stelle. Klar, jetzt kommt der Dude, der selbst 160 PS irgendwie in seinem Motorrad hat und das auch gerne mag. Aber bei dieser GS, gerade dieses Drehmoment, das du unten hast, braucht es wirklich, okay, offensichtlich ist es der Verkaufswert, wo die Leute drauf abfahren. Ich bin der Meinung, braucht es jetzt nicht unbedingt. Aber was ich halt noch viel krasser finde ist, und das meine ich mit dieser fehlenden Evolution, gut, 50 Kubik mehr, PS mehr, Gewicht. Aber dann war der nächste Punkt, den sie so geisteskrank beworben haben, wo BMW sich richtig drauf abgefeiert hat, elektrisch verstellbare Windschutzscheibe.
Mhm.
Geht's langweiliger?
Wie soll ich sagen? Das liegt ja in der Musik, in der Rubrik dieses Motorrads. So, ne? Ich bin jetzt ja in der Vergangenheit immer mal wieder Reise-Enduros gefahren. Die BMW GS, das letzte Mal in der 1250er-Variante, glaube ich, vor 4 Jahren oder was. Aber andere Modelle aus dem Bereich. Und es ist natürlich ein extremer Komfortfaktor für die Zielgruppe bei der GS, dass ich das per Knopfdruck machen kann. Das ist natürlich nicht verkehrt. Auch bei der, ich glaube, bei der Nikon GT, genau, da war das ja auch so. Da konntest du quasi auch einfach die Scheibe verstellen und das ist natürlich eine super coole Geschichte. Und wenn das per Knopfdruck geht.
Ja, Moment, aber die Nikon ist ja ein Reisemotorrad durch und durch.
Die GS ja auch.
Ja, die GS ist aber, ich darf ja jetzt hier vom hohen Ross sprechen. Seit ich jetzt in Bosnien Enduro fahren war, kann ich ja so tun, als würde ich das wirklich beherrschen, das mit hier und kann noch viel mehr Meinung verkünden, ohne Ahnung dahinter zu haben. Und muss da einfach nur sagen, dieses Motorrad, die GS ist ja grundsätzlich, steht ja für Gelände und Straße, also auch für Gelände gemacht so. Und wer braucht im Gelände ein fucking elektrisch verstellbares Ding? Und ich denke mir dann einfach nur, okay, das ist doch wieder nur ein Teil, das kaputt gehen kann. Und eins kann man auch sagen, meines Erachtens hatte BMW in den letzten Jahren doch einiges auch an Qualitätsproblemen oder Lieferschwierigkeiten elektrischer Art und so weiter. Mein Vater hatte sich ja auch eine GS gekauft. Hat dann irgendwann ein halbes Jahr später, hat er dann nachgerüstet bekommen, sein Lichtset, weil das ab Werk nicht lieferbar war. Da hat er dann irgendwie normale Scheinwerfer drin. Ich weiß gar nicht genau, was damit auf sich hat, ja. Und jetzt bauen die da wieder so ein elektrisches Helferlein ein, was dir im Zweifel einfach nur kaputt geht. Und dann bringt es ja nämlich gar nichts mehr. Zieht nur Strom, ja, du fällst damit irgendwie im Gelände mal um, dann ist das Ding kaputt, kannst du die Windschutzscheibe gar nicht mehr verdrehen. Mit so einem mechanischen Ding, das war noch gute Wertarbeit, so. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, kannst du machen, schön und gut, ja, aber wenn das deine Top 3 Argumente sind, mehr Kubik, weniger, oder also mehr Kubik und Leistung, weniger Gewicht und als drittes elektrisch verstellbare Windschutzscheibe. Wow, krass, da haben sie aber richtig reingelangt, ne?
Aber jetzt kommt der klassische Motorradfahrer in mir durch. Ne? Du hast 3 Punkte genannt, die du jetzt angesprochen hast und 2 davon sind aus Motorradbeurteilungs-Emotionssicht mega wichtig. Also Design lassen wir außen vor, ne? Ja. Kann man drüber streiten, das haben wir schon angedeutet. Wir haben mehr Leistung, wollen immer alle Motorradfahrer so. Wir wollen weniger Gewicht, wollen eigentlich auch immer alle Motorradfahrer.
Und alle Motorradfahrer wollen eine elektrisch verstellbare Windschutzscheibe.
Die Zielgruppe, und das geht ja auch quasi auf andere Motorräder, will natürlich auch Komfort. So, ne? Und da spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Von daher finde ich eigentlich diese USPs, also ich als performanceorientierter Nutzer, leichter ist besser, ne? Mehr Leistung ist auch besser. Wenn es abrufbar ist, das wissen wir ja noch nicht, wir sind ja noch nicht damit gefahren, ist das natürlich eine super gute Geschichte. Und wir haben noch einen Themenaspekt in der heutigen Sendung, der mich quasi fast ein bisschen mit dir auf Augenhöhe wieder hebt, ne? Weil ich jetzt ja auch meine Enduro-Erfahrung gemacht habe und im Unterschied zu dir nicht mit einem untermotorisierten Minimotorrad, sondern mit einer 170 PS starken, 260 Kilo schweren Multistrada V4 Rallye unter anderem, wo wir in der BMW GS bzw. BMW GS Adventure-Ecke sind, ne? Und das war ja für mich auch so ein Aha-Erlebnis, ne? Weil ich ja halt auch immer diese Dinger, also ich würde mir jetzt keins kaufen, so, ne? Ich bin immer noch nicht GS- oder Multistrada-Kunde per se, ne? Weil ich immer noch anders Motorrad fahre. Aber es war halt tatsächlich ein Aha-Erlebnis, weil, und jetzt zu dieser Frage, brauche ich das und wo liegt der Mehrwert von diesem Ding im Gelände? Du hast es so schön gesagt, ne? Das Ding steht für Gelände und Straße, auch wenn das G am Anfang steht. Die meisten, die diese Motorräder nutzen, fahren ja zu 90%, 95%, vielleicht auch 80% auf der Straße, ne? Vielleicht mal ein Feldweg, vielleicht mal ein unasphaltierter Parkplatz so. Aber die wollen natürlich für die Langstrecke wollen sie natürlich den Komfort und dann halt noch die Möglichkeit, eventuell damit ins Gelände zu gehen. So, ne? Die Beta, mit der du unterwegs gewesen bist, ne, die hat halt überhaupt gar keinen Komfort. Damit fährst du aber auch nicht 400 Kilometer am Tag und das quasi über 15 Tage am Stück. So, ne? Das ist quasi einfach so diese Produktkategorie. Und ja, habe ich mich jetzt ja völlig zum BMW-Verteidiger entwickelt, vor allem GS-Verteidiger, sowas. Das hat es gar nicht gegeben. So, ne? Aber ohne, dass ich sage, das wäre jetzt mein Traummotorrad, ich kann auf jeden Fall die Art und Weise verstehen, wie es kommuniziert wird. Und wenn wir wieder herunterbrechen, mehr Leistung, weniger Gewicht, das ist halt einfach, es sind immer die schlagenden Argumente, so, ne, finde ich. Ich muss sagen, ich habe mich ja, wie gesagt, noch nicht damit beschäftigt und mich würde sehr interessieren, was die an technischen Features mit drin haben, weil da gibt es ja jetzt ja auch hier, keine Ahnung, Abstandsradar und Notbremsassistent und dies, das, keine Ahnung.
Stützräder.
Was auch immer, ich weiß es
alles. So, ne?
Hat BMW mit Sicherheit auch irgendwie mit aufgefahren. Ich glaube, die Multistrada war jetzt das erste Motorrad mit diesem Abstandsradar.
Ja.
Und da ist ja auch Entwicklung, aber das ist natürlich, das sind so Sachen, wo ich sage, ja klar, wenn du mit Tempomat fährst, ist es natürlich nicht verkehrt, wenn du einen Abstandsradar hast, der das regelt, aber das nervt mich schon beim Auto und beim Motorrad wollte ich dann einfach weniger haben. So, also das ist jetzt.
Du meinst, weil die Abstandssensoren noch nicht so eingestellt sind, dass sie Michel-Style auf einen Meter an das voranfahrende Fahrzeug
vielleicht
und die Lichttür automatisch betätigen.
Vielleicht aber liegt es auch da.
Lass uns aufhören, über BMW zu reden. Es gibt andere Podcasts, deren eine halbe Gästeliste aus BMW-Leuten besteht. Da müssen wir jetzt gar nicht weiter mitmischen. Aber wir können den Bogen hervorragend spannen. Nochmal zum Thema Enduro. Du hast ja gleich noch eine Story mitzubringen, aber wir haben es in der vorletzten Folge angekündigt, dass mein Bosnien-Trip so dermaßen geil war, dass wir das auf jeden Fall nächstes Jahr zusammen machen werden. Und da haben wir dieses Wochenende nämlich auch genutzt, um uns mal hinzusetzen und in den Terminkalender zu schauen. Und das ist wirklich herausfordernd. Der Michel ist ja wirklich ein Hans Dampf in allen Gassen und auch mit der IDM immer viel unterwegs. Deshalb haben wir das auf weit nach hinten geschoben in dem nächsten Jahr und haben jetzt mal bei Enduro Spirit, bei diesem Anbieter in Bosnien, den 12. Oktober auserkoren als Tourdatum. Dort ist eine Tour im Angebot. Wir müssen da nochmal ein bisschen in die Details klären, weil aktuell auf der Website ist zu entnehmen, dass es ausschließlich diese großen Touren gibt. Die gehen dann über 8 Tage, davon sind 5 Fahrtage, ein Anreisetag, ein Abreisetag und ein Tag Pause zwischendrin. Ich hatte ja die kurze Tour gemacht mit 3 Fahrtagen. Das hat für mich auch ganz gut gepasst. Wir müssen einfach mal klären, ob es dort auch die kurze Tour gibt. Ich bin mit dem Anbieter in Kontakt. Mehr Details werden folgen. Aber alle, es haben sich nämlich einige gemeldet, die mitfahren wollen, können sich also das schon mal, sagen wir mal, mit Bleistift in den Terminkalender eintragen, wenn sie mitfahren wollen. Ihr könnt euch die Details auch nochmal anschauen. Mehr Details folgen dann aber auch hier. Wir werden dann Slots dort reservieren und ihr könnt uns dann schreiben und sagen, jo, ich bin dann dabei, aber nochmal, da folgen weitere Informationen, auch in den nächsten Folgen. 12. Oktober soll das Datum sein und ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich schon mega. Und das war sozusagen der kurze Exkurs nochmal zum richtig krassen Enduro-Fahren und nicht irgendwie mit so einer Ducati da so ein bisschen über den Sand schweben. Aber bevor wir auf die Geschichte kommen, haben wir noch ein anderes Thema, über das wir mal sprechen müssen. Mal wieder weg vom Schotter, komplett auf den Asphalt, auf den Rennasphalt. Die Rennstrecken dieser Welt und damit in die MotoGP, weil da hat es ja auch so ein paar Turbulenzen, Gerüchte und so weiter gegeben, rund um den, ich glaube, 8-fachen Weltmeister.
Sisi.
Marc Marquez, der ja. Der ja diese Saison und auch die Saison davor eigentlich schon ziemlich abgemeldet war und sein Talent überhaupt nicht mehr entfalten konnte, mit Honda irgendwie nicht mehr in eine glückliche Beziehung eintreten konnte und sich angekündigt hat, den Rennstall zu verlassen nach einigen erfolgreichen Jahren dort. Jetzt ist er weg.
Jetzt ist er weg, genau. Und, aber nicht weg aus der MotoGP, sondern weg von Honda. Und seit dieser Woche steht es fest, Ducati Gresini hat ihn in Empfang genommen, war möglich aufgrund einer Vertragsklausel in seinem Honda-Werksvertrag, der ja eigentlich noch bis 2024 gegangen wäre, ihm aber eine Ausstiegoption gab, wenn er nicht in ein Werksteam wechselt. Und das ist bei Gresini tatsächlich der Fall.
Ach, das, guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass du so tief in den Vertragsdetails dann drin bist.
Aber natürlich, also das wurde sehr, sehr breit aufgearbeitet, die ganze Geschichte, weil da ja Gerüchte schon seit einigen Wochen laufen und diese Saison tatsächlich eh ein ganz krasses Fahrerkarussell trotz bestehender Verträge bei den unterschiedlichen Probanden mit sich gebracht hat. Und Marc Marquez war natürlich quasi das Thema schlechthin über die letzten Wochen und da gab es eben auch immer wieder genaue Informationen zu den Vertragsbedingungen. Und das Verrückte an der Geschichte ist, jetzt ist die Sache offiziell. Und der gute Herr Marquez Senior, beziehungsweise der Ältere, der wird jetzt ja neben seinem Bruder im Geschwisterteam Gresini sozusagen auf der Ducati fahren. Das Modell von diesem Jahr übrigens. Es ist kein 2024er Modell, was er da fahren wird. Und der hat tatsächlich schon angedeutet, so, hey, Honda wird das schon gut hinbekommen, so, und man trifft sich ja quasi gefühlt immer zweimal im Leben und so, denn er trainiert oder übt schon ein bisschen den Valentino Rossi, der nach seinem Wechsel auf Ducati ja dann auch wieder zurückgegangen ist zu Yamaha, hat dann leider nicht mehr geklappt mit dem Weltmeistertitel. Bei Ducati hat es natürlich damals auch nicht funktioniert. Sehe ich bei Marc Marquez jetzt ein bisschen anders, weil die Bedingungen völlig anders sind. Das ist einfach das beste Motorrad aktuell. Aber ich glaube, diese sehr langjährige Ehe, wie lange waren die jetzt zusammen? 11 Jahre, glaube ich.
Ja, um den Dreh, ja.
Ich glaube, das ist schon auch eine Herzensangelegenheit und eine richtige Liebesbeziehung. Und der Wechsel zu Ducati vielleicht eher die Option, und das hat man auch so ein bisschen angedeutet, finanzielle Mittel bei Honda freizumachen, um das Motorrad weiterzuentwickeln. Weil Marc Marquez als 8-facher Weltmeister mit einem, man munkelt, 20 Millionen Euro Jahressalär nur als Fahrer im Team, bindet natürlich extrem viele finanzielle Mittel bei Honda. Jetzt ist er woanders hingegangen. Das Geld ist theoretisch frei, um es ins Motorrad zu stecken, die Entwicklung voranzutreiben. Und das dauert ja auch mal ein bisschen. Ne? Wenn man sich so das anschaut, Ducati ist da tatsächlich so das beste Beispiel. Die haben ja, weiß ich, 8 Jahre gebraucht, um aus diesem Motorrad das Motorrad zu machen, das es jetzt heute ist. Das geht ja nicht von heute auf morgen, selbst wenn die sich bemühen. Ne? Die Möglichkeiten sind da nicht da. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Rahmen, den er sich da überlegt hat. Hey, bisschen Zeit, bisschen Geld, bisschen Druck raus, auch weil ich nicht mehr da bin, sondern und die können sich halt aufs Bike konzentrieren. Und wenn die Basis dann wieder stimmt, habe ich schön Wetter gemacht und bin nicht im Streit und im Bösen gegangen und kann dann vielleicht auch wieder zurückkehren auf die Honda. Also könnte ich mir vorstellen, ist ja bei Yamaha und Valentino Rosso tatsächlich auch so gewesen, der ja auch jetzt nach seiner Karriere Yamaha-Markenbotschafter immer noch ist so und quasi blaues Blut halt so, ne?
Also ich bin sehr, sehr gespannt, sowohl was es sportlich bedeutet. Honda bleibt es natürlich zu wünschen, dass die mal wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und grundsätzlich die MotoGP wieder ein bisschen belebter wird. Yamaha ist ja letztendlich auch völlig abgemeldet. Die einzigen, die noch so ein bisschen mitmischen können, sind die Jungs und Mädels aus Mattighofen mit KTM. Aber ganz klar ist Ducati im Moment stärkstes Fabrikat. Ich bin mal gespannt, was es medial auch bedeutet, weil ganz ehrlich, sportlich fand ich die letzten Rennen in letzter Zeit eher so meh, aber es ist ja schon eine ganz schöne Brisanz auch drin. Das war ja auch das Thema Marc Marquez, als es die Gerüchte gab, ob er ins Ducati-Werksteam kommt, dass es aufgrund der Historie nicht möglich wäre oder dass es ungeliebt wäre, mit den Italienern dort zusammenzuarbeiten. Vor allem, weil wir ja auch dort mit, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, wer führt gerade Pecco, und Bastianini und so weiter sehr, sehr starke Charaktere haben aus der Valentino Rossi Academy, was da dann vielleicht an Gossip abgehen würde und das also innerhalb Ducatis, aber dann auch nochmal im Gresini-Team, wenn die beiden Brüder da zusammenfahren. Meinst du, da wird es familiär krachen? Meinst du, das wird die Brüderbeziehung auf den Prüfstand stellen oder glaubst du, die sind schon so erwachsen in dem Sinne und haben so viel gemeinsam durcherlebt, dass das da kein Thema geben wird?
Ich glaube, das wird keine Probleme geben, weil die Situation, auch wenn es nicht im gleichen Team war, gab es ja mehr oder minder schon. Ne? Marc Marquez ist ja bei Repsol Honda im Werksteam gefahren. Sein Bruder Alex war bei LCR Honda, ist da auch auf der Honda quasi gleiches Material unterwegs gewesen und sind ja quasi Rennen gegeneinander gefahren. Und ich glaube, ohne jetzt Alex Marquez Kompetenz und Fahrkönnen und Talent abzusprechen, da liegen schon noch mal einige Stufen, einige Qualitäts- und Performance-Level zwischen ihm und Marc. diese Weltmeister-Titel-Diskrepanz kommt ja nicht von ungefähr.
Aber meinst du, er wird also die ersten, direkt von den ersten Rennen an, seinen Bruder auf die Plätze verweisen, also Marc Marquez besser abschneiden als Alex Marquez?
Also.
Weil der Alex Marquez hat ja den Vorteil, er kennt diese Maschine schon. Und ich glaube, wenn man die Stimmen so hört, die Honda fährt sich ja doch nochmal ganz, ganz anders als eine Ducati. Ich glaube, unstrittig ist, dass alle MotoGP-Fahrer extrem gut da drin sind, sich auch zu adaptieren und auf Motorräder einzustellen. Nichtsdestotrotz, nach eben 11 Jahren Honda jetzt auf so ein italienisches Modell zu wechseln, wird ja eine Umstellung bedeuten. Und für mich ist eben die Frage, wird Marc Marquez das relativ schnell hinbekommen? Oder hat da Alex Marquez dann einen entscheidenden Vorteil, weil er das alles eben schon kennt, den er dann nutzen kann, diesen Vorteil, um seinen großen Bruder hinter sich zu lassen?
Sehe ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, die fahrischen Qualitäten eines Marc Marquez sind so ausgeprägt, dass er das sehr, sehr schnell adaptieren und umsetzen kann. Und ich habe diese Woche irgendein Zitat gelesen, tatsächlich aus dem MotoGP-Fahrer-Umfeld. Der wichtigste Tag, Stichtag wird der, ich glaube, 28. November ist das. Das ist der Tag nach dem Valencia Grand Prix, nach dem Saisonfinale. An dem Tag wird Marc Marquez höchstwahrscheinlich das erste Mal auf der Gresini sitzen und direkt von der Honda auf die Ducati gewechselt sein. Und wie gesagt, mir fällt nicht der Name ein des Fahrers, der Urheber dieses Zitates, der sagt aber, höchstwahrscheinlich wird Marquez an dem Morgen dann nicht nur das erste Mal die Ducati fahren, sondern dann auch die Zeitenliste anführen. Also die Erwartungen sind hoch und das ist ja auch die große Stärke der Ducati aktuell, dass sie halt einfach so gut fahrbar ist. Ne? Egal für unterschiedlichste Piloten, die von unterschiedlichsten Fabrikaten kommen, jeder kommt damit sehr, sehr gut zurecht. Die vermitteln sehr, sehr viel Vertrauen. Das ist das, was da so ein bisschen kommuniziert wird. Und das ist das, was Marc Marquez jetzt fehlt. Und wenn das Motorrad, und er fährt ja trotzdem mit einem Motorrad, was diese Qualitäten nicht mitbringt, in die Punkte, teilweise sogar aufs Podium, haben wir jetzt ja gesehen, in Motegi.
Ja.
Und ich glaube, das also fühlt sich für mich wie so ein No-Brainer an, dass diese Kombination funktionieren wird. Aber man weiß es nicht.
Ich bin auf jeden Fall auch gespannt und ich nochmal zu dem medialen Thema, würde mir einfach nur wünschen, dass statt hier irgendwie Drive to Survive, wo die Formel 1 ja dramatisch dargestellt wie nur noch was, lieber wieder in der MotoGP ein Kamerateam uns teilhaben lässt mit Blicken hinter die Kulissen, was da so abgeht, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend, dieses Fahrerkarussell, wie sich das gedreht hat, in eine Richtung, die auf jeden Fall viele Potenziale bietet für Konflikte oder Unterhaltung auf jeden Fall. Und sportlich hoffe ich einfach auch für den Sport, dass Marc Marquez da nochmal ein bisschen was aufmischen kann, damit Pecco Bagnaia, ich kann den Namen nicht aussprechen,
das Bagnaia, ist ja.
Der Restalkohol heute. Da vorne
Pecco
mal wieder,
Banana, wer kennt
Pecco nicht? Banana, dass der mal wieder ein bisschen zittern muss da vorne. Ich meine, es gibt ein paar Kandidaten, die da versuchen, da mitzumischen. Aber es wäre einfach wieder zu wünschen, wir so ein paar, wie soll man sagen, ich weiß nicht, auch jetzt die Zeiten, Andrea Dovizioso gegen Marc Marquez in Österreich, bestes Beispiel, letzte Kurve, die Überholmanöver, wo dann wirklich ein Fotofinish abgeliefert wurde. Sowas, finde ich, hat man in letzter Zeit selten gesehen. Meistens war ja dann noch so, erste Person war irgendwie mit deutlichem Abstand im Sekundenbereich vor dem Zweitplatzierten. Und da würde ich mir wünschen, dass da wieder ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Vielleicht war das der richtige Schritt für den Sport mit dem Wechsel von Marc Marquez zu Ducati.
Absolut. Und wer sich jetzt von euch fragt, ihr habt gerade gesagt, ihr redet am Sonntagmorgen, es war doch MotoGP-Rennen, wieso habt ihr das noch gar nicht erwähnt? Wir waren ja heute Nacht eure guten Spenden auf den Kopf hauen. Das heißt, wir haben das Rennen heute gar nicht mitverfolgt.
Ich weiß gar nichts.
Ich habe vorhin, als ich im Bett lag, das erste Mal meinen Newsfeed aufgemacht und habe natürlich dann direkt Informationen gesehen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich weiß, wer gewonnen hat. Ich weiß, was so grob passiert ist. Also,
ich könnte es mir nicht anschauen.
Im Titelkampf.
Wenn die im Kreis fahren, wird mir jetzt einfach direkt schon wieder schwindelig, wenn ich da nur dran denke und das sehen muss.
Deswegen, lass uns doch das Thema wechseln und ich erzähle dir genau. Weiter von Ducati, aber aus nicht vom im Kreisfahrt.
Genau, jetzt sind wir quasi dann den Rest, den Rennersfahrt lassen wir wieder hinter uns und es geht nämlich ins Gelände, weil jetzt bin ich gespannt. Du hast ja schon angeteasert, du hattest eine Erfahrung jetzt auch mal im Gelände. Wolltest du mir nacheifern?
Natürlich, wie immer.
Wie das funktioniert hat, was es damit auf sich hatte, erzähl.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kalimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kalimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Ja, also ich war tatsächlich völlig überraschend. Es war nicht, stand nicht auf dem Zettel und war aber da umso schöner, dass die Möglichkeit kam und die Einladung kam. Ich war für Motorrad und Reisen, für die Redaktion, für die ich regelmäßig arbeite, bei der ersten Ducati Offroad Experience und zwar im schönen Lossertal zu Sachsen beim Enduro Action Team. Und in diesem Rahmen, du hast es angedeutet, BMW GS ist natürlich dort unter anderem mit vertreten und auch Ducati hat da quasi eine Partnerschaft und haben da Leihmotoren da stehen. Und im Rahmen dieser Ducati Offroad Experience war das aber etwas größer aufgezogen. Es waren auch Kollegen von Ducati Italien dabei. Die hatten einen ganzen Sattelschlepper voller Motorräder mitgebracht und hatten sowohl Ducati-Eignern als auch grundsätzlich Interessierten die Möglichkeit gegeben, sich einen Slot bei diesem Enduro Action Team zu mieten, in verschiedenen Ausprägungen, also von Einsteiger bis fortgeschrittenen Training, hatten wir da die Möglichkeit und es gab tatsächlich beim Buchen die Option, das auf einer Ducati zu machen und zwar einer gestellten von Ducati Deutschland im Rahmen dieser Aktion. Also es musste nicht extra bezahlt werden, war eben dafür gedacht, ja, Ducati-Interessierten oder vielleicht auch Einsteigern in dieses Segment die Möglichkeit zu geben, sich da mal auszuprobieren. Und ich habe da eben eine Einladung bekommen und war ja tatsächlich der, wie soll ich sagen, perfekte Testkandidat, weil ich weder vorher Multistrada gefahren bin und es gab nicht, nicht nur die Multi in V4S und Rallye-Version, sondern auch die neue Desert X, die war da auch mit dabei, die konnte ich dort auch fahren und ich bin auch noch nie Offroad gefahren. So, ne? Und
ja, wie war's? Wie ging dir der Kackstift?
Ja, ja, extrem. Also das Verrückte an der Sache ist, darauf wollte ich vorhin schon so ein bisschen hinaus, diese Motorräder sind ja riesig, ne?
Ja.
Und haben ultra viel Leistung, ne? Also wie gesagt, die Multistrada V4S hat ja 170 PS, ne? Und du denkst einfach, gut, schön auf der Straße, aber eigentlich selbst auf der Straße übermotorisiert. Wie soll das alles gehen und funktionieren auf losem Untergrund, ne? Oder bei Wasserdurchfahrten oder was auch immer so.
Ja.
Ne? Das ist Punkt eins, ne? War so mein erster Gedanke. Und dann die zweite Geschichte, das betrifft ja quasi alle Motorräder aus diesem Segment, auch wenn ich dir, wenn man sich dieses Klump von Motorrad BMW GS Adventure anschaut, ne? Mit Koffern dran, so gefühlt 300 Kilo schwer, ne? 35 Liter Tank, kannst bis nach Kirgisistan fahren, ne? Aber halt einfach groß und schwer, ne? Und ich habe mich halt immer gefragt, wie kann es sein, dass du mit so einem Motorrad im Gelände dich einigermaßen sicher bewegen kannst? Und das ist tatsächlich eben auch Teil dieser Offroad-Experience, war auch für mich eine völlige Überraschung. Bevor es losging, du hast mal angedeutet, dass in Bosnien ihr auch so ein bisschen auf dem Übungsplatz gefahren seid, ne? Bevor wir überhaupt aber mit dem Motorrad im Gelände gefahren sind, haben wir erstmal Trockenübungen gemacht. Das war total verrückt. So, und wir sind rausgefahren. Bernd Thiemer, ehemaliger Supermoto-Weltmeister, auch ein Teil des Geschäftsführer-Duos bei dem Enduro-Action-Team war unser, ich sag mal, VIP-Tourguide. Der machte natürlich da auch Trainer und Coach für alle anderen. Für uns, wir waren eine Journalistengruppe, war noch ein Influencer dabei. Hat er dann quasi, war quasi uns betreut und wir waren auch nur zu dritt, statt normalerweise, ich glaube, 6 oder 7 sind das in der Gruppe. Hat uns dann quasi vom Treffpunkt nach einem Briefing dann so auf dieses Gelände geführt. Riesig, 130 Hektar Fläche haben die da, rings um den alten Steinbruch, also wirklich total abgefahren. Alles dabei, was man sich so an Herausforderungen vorstellen kann. Und wir sind dann quasi auf diesen Übungsplatz gegangen und dann hieß es erstmal so, jetzt stellen wir die Mobiltests mal ab. So, und da ging es los mit Koordinationsübungen. So, ne, dann mussten wir erstmal hier Arme wedeln, quasi einen Arm in die eine Richtung, der andere in die nächste, dann auf einem Bein stehen, dazu noch das Bein drehen, so, ne, einfach um so ein bisschen den Körper aufzuwärmen. Dann war im Kreisrennen angesagt und rückwärts im Kreisrennen, um so ein bisschen auch, ne, den Körper auf Temperatur zu bringen. Und dann gab es noch Reaktionsübungen. Also wir mussten uns dann quasi auf den Boden knien und dann hat er quasi immer Kommandos gegeben. Zwischen uns lag dann halt so ein Hütchen. Und wir mussten da quasi diesen Kommandos folgen. Und dann war irgendwann eben Hütchen das Stichwort. Und dann hieß es halt so schnell wie möglich, dann dieses Hütchen zu greifen. Weil, und jetzt diese Grundidee dahinter, na klar, Aufwärmen ist logisch, solltest du machen, wenn du dich halt sportlich auf dem Motorrad betätigst. Aber auch diese Koordinationsübung und diese Reaktionsübung sind halt immens wichtig, wenn du auf oder Bedingungen fährst, die sich halt rapide ändern können. Also ne, lockerer Boden, lockerer Untergrund, Moped rutscht weg. Du musst halt in Anführungsstrichen schnellstmöglich reflexartig reagieren können und dann natürlich richtig so. Ne? Also fand ich schon mal sehr witzig.
Also da muss ich mal kurz einhaken. Das ist halt eine Art und Weise, wie man es machen kann. Hat viele Pros. In Bosnien hast du halt morgens einfach einen Schnaps getrunken.
Ja, das kann bei dem einen oder anderen, also Alkohol soll ja, habe ich irgendwann mal gehört, in geringen Dosen sogar die Aufnahmefähigkeit und Reaktionsfähigkeit erhöhen.
Boah, ich glaube, das ist ein ziemlicher urbaner Mythos. Und was wir gleich einwerfen müssen, wir sind ja ein verantwortungsbewusster Podcast. Never drink and drive.
Don't so sieht es aus.
Also selbst
deswegen hat Jan das natürlich auch in Bosnien nicht gemacht, sondern hat seinen Mitstreitern überlassen, die Schnäpse zu trinken.
So nämlich, ich war da komplett nüchtern und auch heute mit dem Stadium von gestern Abend würde ich mich nirgendwo an ein motorisiertes Fahrzeug wagen, geschweige denn dieses dann auch noch fahren.
Wir haben übrigens auch einen Alkoholtest gemacht, fällt mir gerade ein, heute Nacht. Erinnerst du dich?
Ja.
Das ist ja auch dumm. Also das kommt ja quasi auch das ist ja auch in unserem Video mit drin. Noch ein wichtiger Punkt, kurz zur letzten Nacht. Jan hat angedeutet, wir haben das ja so ein bisschen auf Instagram dokumentiert, wird auf jeden Fall ein Story-Highlight geben zu dem, was passiert ist. Und wir haben die ganze Geschichte auch so ein bisschen mit dokumentiert, noch in Kurzvideoform. Das ist das, was Jan vorhin angedeutet hat, wo man nicht hundertprozentig sicher ist, was davon verwendet wird oder überhaupt irgendwas zu sehen ist. Aber ich denke schon, also da wird es auf jeden Fall noch was Spannendes geben.
Schaut mal rein, auf Instagram werden wir auf jeden Fall auch ein Bild von der Ducati und deiner Experience da haben. Guckt mal rein. In den Feed auf jeden Fall, aber jetzt wolltest du weitermachen. Ihr habt eure Trockenübungen gemacht. Bist du denn da relativ erfolgreich durch oder schon bei der ersten koordinativen Aufgabe geschaltet?
Also Koordination war ich unterirdisch schlecht.
Ja,
so, ne? Also bei mir hat sich quasi immer alles in die gleiche Richtung gedreht. So, ne? Es war völlig durch. Reaktion war ich super schnell tatsächlich. Also da habe ich das dann quasi wieder weggemacht,
ja.
Wettgemacht. Das war okay. Und dann ging es tatsächlich aber immer noch nicht ans Fahren. Wir durften zwar dann aufs Motorrad, aber dann haben wir erstmal stehen geübt auf dem Motorrad. Das fand ich auch sehr spannend und witzig. Ich glaube, du hast ja diese Erfahrung gemacht mit dem Superman.
Ja.
Ne, mit dem Gas ja. Aufziehen. So, und das war dann quasi so die Einstiegsübung. Okay, wie stehe ich denn richtig auf dem Motorrad? Wie schaffe ich es, wenn ich jetzt wirklich mehrere hundert Kilometer am Tag Strecke mache unter schwierigen Bedingungen? Wie mache ich das möglichst energiesparend? Also, dass die Kraft halt nicht aus den Beinen kommt, dass ich bestimmte Bewegungen halt mit dem Oberkörper mache, um Beschleunigungs- und Bremsmomente quasi zu kompensieren. Dann auch 170 PS, das ist natürlich eine mega Leistungsspektrum, was da zur Verfügung steht. Aber es gibt ja viele Momente, das wirst du mit Sicherheit auch erlebt haben, wo du sehr, sehr langsam fährst. Dann war eben eine Teilrubrik dann eben auch, okay, wie dosiere ich möglichst sensibel das Gas oder überhaupt die Leistungsentfaltung?
Weil das wäre auch eine Frage, ne? Diese Betas hatten ja, ich weiß nicht, ich glaube, die haben 60 PS oder so,
ja.
Ne? Und auch das war einfach schon krass viel eigentlich.
Ja.
Also gemessen an dem, was du eigentlich brauchst, Weil ich glaube, dass ja die große Problematik, gerade wenn du irgendwo im Gelände feststeckst, langsam ans Gas zu gehen und so, dass du halt auch irgendwie Traktion dahin bekommst. Weil wenn du dann einfach nur aufmachst, bringt dir die ganze Leistung nichts, wenn du sie nicht auf die Straße tatsächlich übertragen bekommst, ne? Und wenn du eben 160 oder wie viel, 170 PS bei dir hast, sogar, ja. Das ist ja immer dann die Herausforderung, dass du dann gerade auch in einer Schreckenssituation oder so, du hast gerade gesagt, man muss manchmal sauschnell reagieren, nicht unkontrolliert das Gas aufdrehst und dann den Abflug machst oder das Vorderrad hinter deinem Kopf landet.
Ja, genau. Also da gibt es zwei Aspekte, die damit reinspielen. Einmal die Dosierung, das war auch super cool. Ne? Der Ben Thiemer hat das ja quasi immer alles theoretisch erklärt, dann einfach mit sehr bildlichen Beispielen auch beschrieben und hat ja quasi auch immer alles vorgemacht. Ne? Und das war eben dann, nachdem wir so einigermaßen auf dem Motorrad stehen konnten und mit schlackerndem Lenker quasi das, die ersten Runden auf losem Untergrund gedreht haben, ging es dann eben darum, okay, wie ist das denn, wenn ich in diese super langsamen Tempi-Bereiche komme, also wirklich Schrittgeschwindigkeit und fast darunter. Ne? Ich meine, es ist völlig egal, wie viel Leistung es da ist und du kannst es im ersten bis zum sechsten Gang machen, nimm einfach die Kupplung. So, ne? Das war quasi dieses Ding. Auch als Sicherheitsmaßnahme immer den Lenker ganz, also Kupplungsseite ganz außen greifen, immer zwei Finger an der Kupplung, über die kannst du dosieren, ne? Also nicht über das Gas, sondern eigentlich nur über die Kupplung. Und wenn wirklich du einen riesen Bock baust, ne, und das Gas aufreißt und es dich nach hinten bewegt, ziehst du, wenn du zwei Finger an der Kupplung hast, automatisch die Kupplung und reduzierst zumindest die Kraftentfaltung,
ja,
oder brichst ein bisschen den Kraftfluss. So, ne? Das sind halt so die Sicherheitsbasics sozusagen gewesen. Und ja, dann haben wir das so ein bisschen durchexerziert.
Ja, wie war es denn dann? Also als du dann losgefahren bist mit den ersten Metern auf Schotter und so weiter, wie hast du dich gefühlt? Wie war der Kackstift da? Ging es dann? War es ein Überraschungsmoment, wie dieses Motorrad darauf funktioniert? Wie hast du dich gefühlt?
Also es war am Anfang wie auf rohen Eiern. Und es ist aber extrem beeindruckend gewesen, muss ich ganz kurz dazu sagen, Training begann morgens um, wann war das? Ich glaube, 9:30 ging es los. Dann gab es zwei Sessions am Vormittag und zwei Sessions am Nachmittag. Also in Summe waren es 4 Fahrstunden. Immer aufgeteilt zwischen dieser anfänglichen Übungserklärung, natürlich Theorieteil und dann quasi praktische Umsetzung unter Betreuung. Und es ist echt faszinierend gewesen, wie schnell du dich da quasi dran gewöhnst. Und wenn du halt dann so diese ersten Kniffe hast, auch eben, wie steuere ich denn dieses Motorrad? Ne? Also wie schaffe ich das auf Kurvenfahren, war auch eben ein Aspekt. Ne? Wie schaffe ich es, dieses Motorrad trotz des Gewichts super easy zu handeln und mich auch so auf dem Motorrad zu platzieren, dass ich trotz des losen Untergrundes quasi physikalisch die perfekten Rahmenbedingungen schaffe, dass es halt nicht zur Seite wegrutscht und so. Ja. Ne? Das ging wirklich innerhalb der ersten Stunde, hat man sich sehr wohl auf dem Bike gefühlt und was auch super spannend war, es ging dann halt, auch wenn wir am Anfang mit diesen Trockenübungen begonnen haben, immer auch auf dem Weg zur Übung und zwischen den Sessions in eine Runde über dieses Gelände. Also wir sind natürlich nicht das gesamte Gelände abgefahren, aber das ging dann direkt los mit schmalen Sträßchen, schmalen Trails, große Pfützen, teilweise 50 Zentimeter tiefe Wasserdurchfahrten schon so direkt am Anfang. Und das war halt einfach super gut gemacht, weil du A, natürlich das direkt umsetzen musstest, was man dir kurz vor beigebracht hat. Und du hast halt immer kleine Herausforderungen, die sofort mit kleinen Erfolgserlebnissen belohnt werden. Ne? Also du hast halt quasi konsequent diesen Endorphinausstoß, das macht dich super glücklich. Und B, hast du fortlaufend auch dieses, hey, okay, da wackelt was und so, aber es geht. So, ne? Und dann, dann kriegst du halt sehr schnell ein gutes Gefühl auf dem Motorrad. Und die 150 PS, da wollte ich jetzt noch drauf zurückkommen. Man hat natürlich zum einen diesen technischen Aspekt, den du selber einbringen kannst. Ne? Also wie platziere ich mich, wie bringe ich Lenkimpulse ein, welche Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel diese zwei Finger an der Kupplung gibt es. Und was bei den Bikes natürlich noch dazu kommt, also sowohl bei der Desert X als auch bei der Multistrada, die da waren, ist natürlich Elektronik drin. Ne? Erstaunlicherweise sind wir im Touring-Modus auf der Multistrada ins Training gestartet. Der erlaubt tatsächlich das Abrufen, komplette Abrufen von den 170 PS, aber mit einer sehr weichen Gasannahme. Und die Regelsysteme sind sehr, sehr konservativ eingestellt. Du hast ja Kurven-ABS, ne? Du hast logischerweise ABS hinten, du hast eine sehr gut und sehr früh in der Modusregelung der Traktionskontrolle, sodass du halt eigentlich das quasi so ein doppelter Boden sozusagen ist. Ne? Und warum sage ich, das ist außergewöhnlich? Weil die Bikes ja in Enduro bzw. sogar einen Rallye-Modus haben, der dir halt tatsächlich super Offroad-Möglichkeiten gibt, ne? Ja. Die halt explizit dafür ausgelegt sind. Aber die setzen teilweise sehr viel Leistung frei, haben eine sehr direkte Gasannahme. Die Regelsysteme sind halt entweder aus, ne, oder kommen sehr spät, weil du ja im Offroad auch gerne driften möchtest, ne? Oder mit blockierenden Rädern bremsen oder zumindest mit blockierendem Hinterrad, weil das ABS optimale Verzögerung unter den Bedingungen halt einfach nicht ermöglicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und da hat man dann eben sich so langsam rangetastet, hatte dann diesen doppelten Boden sozusagen. Und mit der nächsten Ausbaustufe, also wie beschleunige ich es richtig, wie bremse ich richtig, wie verhält sich das Motorrad, wenn irgendwas blockiert, ne? Dann quasi die Basis geschaffen, um die Regelsysteme rauszunehmen, beziehungsweise in den entsprechenden Enduro-Mode bei der V4 Rallye, also Multistrada, oder in den Rallye-Mode sogar bei der Desert X zu gehen, der halt quasi volle Leistung, Wheelies erlaubt, abrebendes Hinterrad.
Hast du Wheelie gemacht?
Nein, habe ich nicht. Ah. Also ja, doch. Also allerdings auf der Straße, weil du bist halt...
Freiwillig?
Ich habe halt das Gas aufgezogen. Ja. Also so, ne? Das war total verrückt, weil wir den ganzen Tag da unterwegs gewesen sind und wie angedeutet, ne, das Gelände ist riesig, du kannst ja auch Enduro-Wandern machen. Da gibt es ja selbst so Hardcore-Vorbereitungstrainings für die GS-Trophy. Also all das, ich sag mal, an was du in deiner Folge beschrieben hast an Herausforderungen, ne, gibt es dort von den örtlichen Gegebenheiten auch, ne? Also steile Hänge, Schotterabfahrten, weil es eben ein alter Steinbruch ist, ne?
Ja.
Du hast unterschiedlichste Untergründe von Sand über Kies, wirklich Schotter, du hast feuchte Stellen, du hast irgendwelche Splittabhänge und sowas, ne? Und all das machen die auch mit diesen riesigen Motorrädern so, ne? Natürlich nicht am ersten und auch nicht am zweiten Tag, ne? Aber du kannst das halt so in diese Richtung machen. Und bist halt dann auf diesem riesigen Gelände unterwegs und hast auch teilweise asphaltierte Zufahrtsstraßen, wenn du auf dem Weg von der Homebase quasi ins Gelände bist. Und wir sind dann nachmittags halt, nachdem wir quasi unsere letzte Abschlussrunde nochmal mit allen Herausforderungen, also wirklich so minischmaler Ein-Mann-Wanderweg, ne, feucht, quasi Kuppen und Senken und dann durch den Wald gefahren, ne? Alles mit diesem riesen Motorrad, nachdem wir das abgeschlossen haben, sind wir dann auch nochmal über die Straße nach Hause und dann hat der Bernd es auch ordentlich fliegen lassen. Also war wirklich, also gab es halt eine Situation, wo ich gedacht habe, Alter, jetzt fliegt er ab. Ja, das Ding halt einfach, also wir waren zügig unterwegs, was tatsächlich auch mit dieser, was hat man denn, Pirelli Scorpion Rallye, war es Reifen drauf, also sehr grobstollig schon so, ne? Und der hat er das Ding einmal so massiv angestellt, ne, dass ich gesagt habe, okay, er hat halt jetzt übertrieben, so, ne, aber er ist halt einfach Supermotor-Weltmeister, ne?
Ja.
Und hat halt, also das Ding stand 45 Grad, Vorderrad zu Hinterrad versetzt auf der Straße, ne? Und ich dachte, okay, jetzt geht's vorbei, und hat es dann wieder abgefangen, hat es dann halt auch noch ein paar Mal wiederholt. Und sind halt zügig gefahren und ich halt zügig hinterher, ohne Drifts natürlich.
Ja.
Aber beim Gasaufziehen, da merkst du halt dann schon in diesem Modus, ne, das Motorrad hat einfach 170 PS.
Ja.
Und was auch sehr besonders ist, die Geometrie war sehr eigenartig. Ne? Die Motorräder sind ja dafür gedacht, dass du im Stehen fährst. Das machst du ja im Gelände die ganze Zeit. Ne? Also wichtiger Punkt, du stehst ja eigentlich immer. Ne? Der Lenker ist sehr weit nach vorne gedreht. Das ist auch so vorkonfiguriert von Ducati so. Ich hatte eine niedrige Sitzbank und eigentlich war es so, als wenn du auf einem Chopper sitzt, ne? Die Arme relativ weit oben und vorne,
ja.
Du sitzt aber super tief in dieses Motorrad integriert und dadurch hast du halt auch relativ wenig Gewicht auf dem Vorderrad, relativ wenig Gewicht, viel Gewicht hinten und wenn du dann halt viel Gas gibst, dann geht auch das Vorderrad relativ schnell hoch.
Ja, ja,
ne? Deswegen haben die Bikes ja auch eine Wheelie Control. So,
ja.
Ne? Und wir hatten aber quasi niedrige Stufe, weil wir im Enduro-Modus dann waren so und dann luft halt auch das Vorderrad, damit du zum Beispiel wenn du über eine Pfütze fährst oder ins Wasser fährst, dass du das Vorderrad halt anheben kannst, ne, um das Hindernis zu überweisen, das Eintauchen zu verhindern. Und dann lüftest du natürlich auch das Vorderrad. Aber das war durch das Gas aufziehen und jetzt nicht so, wie du das quasi in Bosnien gemacht hast, um tatsächlich den Wheelie Jan zu
üben. Aber jetzt eine Frage auch noch da. Ich habe ja für mich gesagt, und auch du hast ja schon viele, viele unterschiedliche Trainings gemacht, so wie ich auch, und habe bei mir ja festgehalten, hey, ich muss sagen, das war für mich die Art und Weise des Trainings mit der steilsten Lernkurve.
Massiv.
Würdest du das für dich so bestätigen?
Absolut. Also das war das, was ich vorhin auch so ein bisschen andeuten wollte. Und unterstreicht auch wieder so ein bisschen ein Learning meiner Motorradkarriere. Wenn du irgendwas Neues machst, so, geh irgendwo hin, zahl ein bisschen Geld und frag irgendjemanden, der sich damit auskennt. So, ne? Du kannst natürlich Dinge versuchen, aber das ist dann mit diesen, unter diesen Umständen vielleicht auch mit Schmerz und vielleicht auch Kosten verbunden.
Lehrgeld.
Auch, ja. Lehrgeld, auch so ein witziger Punkt. Ne? Wir sind gefahren, also mir ist zum Glück nichts passiert, aber einer aus unserer Gruppe hat das Moped auf dem Waldweg auch mal abgelegt. Ne?
Ja.
Also, das ist ein Ducati-Multistrader, ein Riesending.
Das ist doch auch nochmal ein Ding, weil die Betas, die auch die kosten viel Geld.
Ja.
Das ist alles recht wertvoll, aber da ist ja nicht so viel dran.
Ja.
Und die kriegst du, diese 110 Kilo oder was es sind, kriegst du dann noch aufgehoben.
Ja.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, du hast ja gesagt, da war auch die Multistrada V4S.
Ja.
Keine Ahnung, ich glaube, die kostet um die 30.000 Euro.
Ich weiß gar nicht, was. Also ich glaube, die fangen bei. Nee, ich glaube, die sind bei knapp unter 20. Ich glaube, die.
Ja, aber mit der ganzen Konfiguration.
Ja, was du dazu machen kannst. Ich glaube, Desert X fängt an bei 16 und die Dings ist bei knapp unter 20.
Aber wenn du die hinschmeißt, war das ein Thema? Aber was
überhaupt nicht. Das war so krass, ne? Auch das. Ich habe ja ein Video dort produziert. Kommt jetzt die Tage auch online, können wir dann den Link vielleicht auch in die Shownotes mit reinpacken. Wie gesagt, das ist für Motoren und Reisen, aber dokumentiert halt so ein bisschen, was da passiert ist. Und das Erste, was du im Video siehst, und das war halt auch das, eines der ersten Dinge, die ich morgens gesehen habe, der Benzinmann schmeißt einfach sein Motorrad um. So, also absichtlich so. Ne? Also im Sinne, also er schmeißt es nicht direkt um, sondern am Ende, hey, wenn er jetzt irgendwo steht und es ist irgendwie am Hang oder irgendwie rutschig und ihr könnt das Motorrad nicht mehr halten, legt es einfach ab. So, ne? Weil das Ding ist schwer, ne? Ihr könnt es ab einem gewissen Punkt sowieso nicht mehr halten.
Kostet viel zu viel Kraft.
Und erstens, und das Verletzungsrisiko ist zu groß, ne? Dass du dir irgendwas zerrst oder irgendwie drunter fällst, so, aber ich meine, legt es einfach ab, völlig Wurst, so, könnt ihr wieder aufheben. Das war das Erste, was er gemacht hat, ne? Und da ich dachte, ja krass, so, an dem Motorrad, das war ja auch auf steiligem Untergrund, so, ne? Aber du hast dem Motorrad nichts angesehen. Und dann, wie gesagt, einer bei uns in der Gruppe hat dann halt auf einem schmierigen Waldweg das Ding halt auch abgelegt. Und auch da ist halt nichts passiert. Ne? Die haben ja diesen Crash-Cage dran, wie eben das bei diesen Adventure- beziehungsweise, ich sag mal, gröberen Reise-Enduros so der Fall ist. Ne? Und es hat nichts passiert. So, ne? Da ist kein Spiegel abgebrochen, da ist kein Blinker kaputt gegangen, da ist keine Verkleidung gerissen. So, klar, ich meine, wenn das Ding halt irgendwo bei nassem Boden irgendwie sich einfädelt, dann kann es natürlich sein, dass vielleicht die Farbe und Lack ein bisschen verkratzt so, aber der Motorrad hat nichts gemacht, ne? Also ich habe das tatsächlich dann halt auch zum Schluss in meinen Fazit so in das Video mit eingebaut. Du siehst, das Ding ist halt einfach voll geschlampt von oben bis unten, einfach um zu zeigen, das Ding wurde halt einmal durch den Dreck gezogen, aber es hat dann einfach nichts gemacht. Das war auch so eine große Überraschung, weil ich genauso wie du am Anfang dachte, warum soll ich das mit dem Motorrad überhaupt machen? Kostet einfach 20.000 Euro.
Ja.
Und dann falle ich einmal um, ne? Und dann habe ich 1.500 Euro mindestens Schaden, weil jede Kleinigkeit dann teuer Geld kostet. Aber hat tatsächlich überhaupt gar keine Rolle gespielt. So,
ja.
Das war krass. Und was noch mal ein Unterschied war, bin ja dann auch die Desert X gefahren. Die hat ja nur in Anführungsstrichen 115 PS. Anderer Motor drin, ist tatsächlich an dieser Zweizylinder V-Motor, Testarossa noch. Und die hat aber 21 Zoll Vorderrad, ist ein bisschen höher, ein bisschen leichter. Da merkst du halt schon, das ist halt eher so dieses wirklich Rallye, eher so ein Langstrecken-Rallye-Bike, wie man es vielleicht auch auf einer Paris-Dakar oder sowas einsetzen würde. Ne? Hat auch ein anderes Display, ne? Ist halt auch wirklich so senkrecht, wie man das so quasi von diesen Roadbook-Konfigurationen sozusagen kennt. Aber das war auch super, super cool. Also es hat mega Bock gemacht und bin halt auch super angefixt. Umso mehr Lust habe ich jetzt tatsächlich auch auf diese Bosnien-Geschichte, die wir jetzt Anfang der Sendung angetriggert haben.
Und das war doch ein super Schlusswort, wenn man so will, oder nochmal ein Ausblick. Wir können es nochmal sagen, Bosnien nächstes Jahr, das wird die Enduro-Fahrt mit Gasgeflüster. Wenn ihr Bock habt, schaut auch mal vorbei, enduro-spirit.de oder komm, müsst ihr einfach mal googeln. Da könnt ihr euch die Website auch nochmal anschauen, was wir da so vorhaben. Weitere Informationen werden auf jeden Fall folgen. Und du hast gesagt, zu deiner Enduro-Erlebnissen wird es noch ein Video geben auf Motorrad und Reisen. Wie gesagt, wir werden versuchen, das dann auch in die Shownotes zu packen. Schaut da mal auf jeden Fall rein. Ich würde aber an der Stelle sagen, weil ich auch einfach merke, dass ich kognitiv völlig am Ende bin. Ich habe immer noch völligen Kater. Ich hoffe, man hat sich allzu sehr gemerkt, dass wir jetzt aber zum Ende kommen.
Absolut. Zwei Dinge habe ich in dieser Sache noch zu bemerken, und zwar tatsächlich inhaltlicher Natur. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt und Bernd Hiemer gefragt, ob er Bock hat, bei uns in den Podcast zu kommen. Das hat er auf jeden Fall auch zugestimmt. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Perspektive, weil ich ihn als super guten Lehrer empfand, ne? Er sehr, sehr viel Erfahrung hat. Er hat auch quasi so am Rande Geschichten erzählt, so aus seiner Motorradkarriere, die super spannend sind. Also ich glaube, das ist ein super cooler Gast. Wenn ihr da schon mal Interesse oder Fragen habt, lasst uns das gern wissen. Dann können wir das in diese Folge mit einfließen lassen. Und wir haben tatsächlich auch das erste Mal die Möglichkeit, die nächste Episode anzuteasern. Wir wissen nämlich schon, wer kommt. Wir haben die Folge schon im Kasten.
Ach so, wir drehen doch um.
Wir drehen doch um, ja. Wir hatten gesagt, okay, diese Folge machen wir beim nächsten Mal, aber weil wir jetzt thematisch doch sehr divers waren, habe ich mir gedacht, machen wir, und es auch aktuell ist, ne, vom zeitlichen Ablauf mit unserer kleinen Podcast.
Jetzt kommt so Ankündigung. Nächste Folge.
Kommt, nächste Folge. Stefanie Menzel, und wir werden über das Thema mentale Stärke und Mental Coaching im Allgemeinen und natürlich speziell im Motorradkontext, Rennstrecke, Unfallbewältigung, Sturzbewältigung etc. sprechen, was es da alles für Baustellen gibt, und hatten da mit Stefanie eine psychologische Beraterin als Gästin, die nicht nur die fachliche Expertise hat, sondern tatsächlich auch Motorradrennen gefahren ist, sehr viel Zeit auf der Rennstrecke verbracht hat, also weil sie beide Aspekte kennt.
Sie weiß, was ich bin. Genau.
Super spannende Geschichte.
Und einen weiteren Ausblick können wir geben. Jetzt waren wir doch sehr abgedriftet im wahrsten Sinne des Wortes im Enduro-Bereich. Natürlich werden die nächsten Folgen auch wieder andere Themen haben. Ihr kennt es von Gasgeflüster, der Stammtisch behandelt alles, was gerade so in der Motorradszene passiert und was uns bewegt. Das war jetzt eigentlich ein lustiger Zufall, dass wir beide als Gelände-Noobs und Anfänger so nah beieinander unsere ersten Geh- und Fahrversuche gemacht haben. Cool, dass es so war. Ich glaube, die Vorfreude steckt hoffentlich an. Das war es jetzt aber an der Stelle. Jetzt trinke ich mir erstmal einen Tee oder irgendwas mit Elektrolyten noch. Und dann muss ich dich gleich schon verabschieden. Wir sind selbst gespannt, ob das mit dem Video hier funktioniert hat. Wenn ja, schaut mal auf jeden Fall rein. In Spotify solltet ihr das Video auch sehen können. Ansonsten muss der Michael das irgendwann auf YouTube packen. Könnt ihr da auch nochmal anschauen, wer unsere Hackfressen nach so einem
Suffabend
sehen möchte. Ansonsten wieder vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und auch nochmal danke für das ganze positive Feedback, das uns immer ereilt. Wir haben ein bisschen auch noch ein paar Ideen jetzt an diesem Wochenende gesammelt für die Weihnachtszeit. Vielleicht kommt da noch was auf euch zu. Könnt ihr gespannt sein, vielleicht aber auch nicht.
Wir geben unser Bestes, wie immer.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
Tschüss.